Guten Morgen und schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können und feiern dürfen. Letzten Sonntag hatten wir mit dem letzten Sonntag im Jahr das Kirchenjahr abgeschlossen mit dem sogenannten Totensonntag, Ewigkeitssonntag und der Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und vielleicht erinnert sich noch der ein oder andere an die Geschichte, die ich erzählt habe von der Mona und der Gabel, das Beste kommt noch. Das war letzten Sonntag und alle Jahre wieder Advent. Advent ist lateinisch und vielleicht wusstest du es vorher auch schon, es heißt Ankunft. Und trotzdem bleibt es das Gleiche, Ankunft. Heute feiern wir den ersten Advent und den Beginn dieser Adventszeit. Wir zünden die erste Kerze an. Überall zu Hause in den Häusern, man sieht viele Lichter, Kerzen brennen. Und manche von euch, die wissen das vielleicht, aber dieser Adventskranz, der ist noch gar nicht so alt. Den gab es nicht schon immer und den gab es auch noch gar nicht zu Jesu Geburt. Und zwar gab es in Hamburg einen Theologen und Sozialpädagogen, den Johann Hinrich Wiechern. Und der hatte es auf dem Herzen, sich um die Verwahrlosten und um die schwer erziehbaren Straßenkinder in einem Stadtteil von Hamburg zu kümmern. Das war sein Herzensanliegen. Und so gründete er 1833 eine Stiftung, nämlich das Raue Haus in Hamburg 1833, das sich genau um diese Kinder kümmern wollte, um schwer erziehbare und verwahrloste Straßenkinder, die es damals zuhauf gab. Und Wiechern war ein Zeitgenosse und Freund von Johann Gerhard Onken. Und jetzt klingelt es vielleicht bei dem einen oder anderen. Onken war nämlich der Gründer der Baptisten 1834 in Hamburg. Und Wiechern war ein Freund von ihm und sogar Oberlehrer an der von Onken gegründeten Sonntagsschule. Das wissen viele von uns gar nicht. Die Sonntagsschule wurde mit und von Onken gegründet. Sonntags gab es Unterricht für diejenigen, die nicht lesen und schreiben konnten. Und das fand statt in Hamburg in der evangelischen Kirche St. Georg, in einem Elendsviertel vor den Toren Hamburgs. Das war sein Anliegen. Und so kam es dazu. Advent ist eine Zeit der Ankunft. Advent ist eine Zeit der Erwartung. Und wisst ihr, für die Kinder damals in Hamburg, wie auch für alle Kinder heute, und ich habe zwei Mädels und ich spreche aus Erfahrung, es ist eine absolut spannende Zeit. Die können es nicht abwarten. Die stehen sogar jetzt früher auf, wie sie normalerweise aufstehen. Warum? Weil sie sich freuen, ein Söckchen, ein Türchen, eine kleine Schokolade oder irgendwas zu bekommen. Die sind so angespannt. Und für meine Kinder, die sind ja noch recht jung, ist das total neu alles. Dieser ganze Schmuck, die Bilder an den Fenstern, der Weihnachtsbaum. Aber die Kinder damals bei Johann Hinrich Wiechern, denen ging es genauso. Und die haben ihn ständig gefragt, wann ist endlich Weihnachten? Und so kam er auf die Idee und bastelte 1839 eine Art Weihnachtskalender. Er hat nämlich 19 kleine rote Kerzen und 4 dicke weiße Kerzen zusammengestellt zu einem Kranz. Jeden Tag wurde eine neue Kerze angezündet und eine große für den Adventssonntag. Und so wussten die Kinder immer genau, wie viele Tage es noch bis Weihnachten sind. Das war damals so und das ist heute auch noch so. Meine Töchter fragen mich nicht, welches Datum haben wir heute, sondern sie fragen, wie oft müssen wir noch schlafen? Ja, das ist die Zeitrechnung. Wie oft noch schlafen bis Weihnachten? Und das kommt jeden Tag. Und dann erklärst du 10 Tage, 15 Tage. Und genau das ist das, die Symbolik. Wir sind in einer Erwartungshaltung, in einer Ankunftszeit. Und heute findet man den Adventskranz auf der ganzen Welt. In unterschiedlichsten Formen und Größen und sonstigen Dingen. Aber wisst ihr, alle diese Adventskränze, egal wie sie aussehen, ob sie rund sind oder gerade, groß oder klein, diese ganzen Kränze, sie haben ein gemeinsames Ziel. Wie bei den Waisenkindern in Hamburg zeigen uns die Kerzen die Zeit bis zum Heiligen Abend an. Das ist das, worauf wir uns fokussieren, worauf wir uns ausrichten. Und gerade in dieser dunklen Jahreszeit wird das Licht von Tag zu Tag mit jeder Kerze heller. Was für ein tolles Bild. Es symbolisiert die steigende Vorfreude auf das Fest, das wir feiern, nämlich die Geburt von Jesus von vor 2000 Jahren. Und in der noch nicht so lang zurückliegenden Corona-Zeit fand ich es sehr spannend zu sehen, was von dieser besonderen Advents- und Weihnachtszeit übrig geblieben ist. Und es wäre jetzt mal total spannend, eigentlich mit euch in ein Gespräch zu gehen und zu sagen, wie habt ihr eigentlich vor zwei, drei Jahren diese Zeit erlebt? Eine Zeit, in der plötzlich alles weggefallen ist, wo man gedacht hat, das gehört zu Weihnachten unbedingt dazu. Das muss sein. Ohne das gibt es für mich kein Weihnachten, keine Weihnachtsmärkte, keine Weihnachtsfeiern, keine Weihnachtseinkäufe, keine Konzerte, keine Musikveranstaltungen, keinen Winterurlaub und nicht die Familie zu sehen. Wir sind immer davon ausgegangen, das gehört alles immer unbedingt zu dieser Adventszeit und zu Weihnachten dazu. Und wisst ihr, man kann es heute eigentlich kaum glauben, dass vor 150 Jahren, also noch nicht ganz so lange zurück, aber vor 150 Jahren, in der man freiwillig heruntergefahren hat, eine Zeit, in der man freiwillig reduziert hat, in der man weniger gemacht hat. Advent war eine Zeit des Anhaltens, eine Zeit des Innehaltens, eine Zeit des Ausruhens. Und manche haben sogar in dieser Adventszeit gefastet. Sie haben nichts gegessen oder getrunken. Sie haben verzichtet. Kannst du das heute noch vorstellen, in dieser Zeit, in den nächsten Tagen und Wochen, dass das mal so war, die Adventszeit? Ich höre jetzt wieder in den Nachrichten und im Radio die Weihnachtsmärkte, Rekordzahlen. Es ist alles wieder größer und schöner. Und ich komme aus Dortmund und ich sage das nicht mit Stolz, aber wir haben den größten Weihnachtsbaum. Es muss immer das Größte sein, das Schönste, ja? Alles ist wieder proppenvoll. Vor wenigen Jahrzehnten ging es darum, eigentlich zu reduzieren, sich zu fokussieren. Und ich muss immer noch über manche Schlagzeilen von vor drei Jahren schmunzeln, die vielleicht auch ihr gelesen habt oder der eine andere von euch gelesen hat. Ich habe die mal mitgebracht. Oh, du traurige Weihnachtsplätze, leere Plätze statt Weihnachtsmärkte. Oder oh, du traurige Corona-Weihnachtszeit, alles ist so leer. Und über diese Schlagzeile musste ich besonders schmunzeln. Es geht jetzt darum, dass wir Weihnachten retten. Oder wir tun das alles jetzt, um Weihnachten zu retten. Und bei dieser Schlagzeile habe ich gedacht, okay, wer rettet hier eigentlich wen an Weihnachten? Und ohne es zu wollen, stellt genau dieser Satz dieses Politikers die Verhältnisse auf den Kopf. Leider ist für viele Menschen das Fest, der Advent, wichtiger geworden als der Grund des Festes, nämlich Jesus Christus. Wir werden auf jeden Fall dieses Jahr Advent und Weihnachten feiern. Wir feiern aber nicht Advent und Weihnachten, weil wir uns besonders gut vorbereitet haben oder weil es kalt genug ist jetzt oder geschneit hat oder weil die Umstände gerade sich danach anfühlen, weil wir vielleicht alle gesund sind oder weil es keine Konflikte und Kriege gibt und so weiter, sondern wir feiern Weihnachten. Juble laut, denn dein König kommt zu dir. Diesen Vers haben wir eingangs gelesen. Juble laut, denn dein König kommt zu dir. Eine Besonderheit dieser Adventszeit ist die Erwartung. Und wisst ihr, wenn ich jetzt meine Töchter sehe und wie begeistert und angespannt die sind und wenn ich mich manchmal daneben stelle, merke ich, ich habe das Gefühl, ich habe schon so viele Weihnachten erlebt und schon so viele Adventsgottesdienste und ich merke, mich begeistert das manchmal gar nicht mehr so. Für mich ist es normal geworden. Mir fehlt diese Leidenschaft, diese Freude, diese Erwartungshaltung. Aber ihr dürft erwarten, dass dieser König zu euch kommt. Damals, Jesaja, der Prophet, sagt es zum Volk Gottes, zu Zionsstadt, zu Jerusalem. Er kommt, glaubt es doch. Auch wenn es euch zurzeit schlecht geht, damals wie heute. Er selbst wird zu euch kommen und euch helfen. Und wisst ihr, heute können wir darauf zurückblicken, auf diese Prophetenworte. Heute können wir erzählen, Gott ist zu uns gekommen. Er kam in diese Welt. Und heute glauben wir, die Verheißung von Zacharia hat sich erfüllt. Jesus Christus ist liebevoll, ein Helfer. Und er hat sich aufgemacht zu uns Menschen, in unsere Welt. Und wisst ihr, wer das erfahren hat, erlebt hat, der ist ganz tief dankbar darüber. Aber natürlich geht es nicht nur darum, einen Haken dran zu machen. Okay, habe ich gehört. Jesus ist auf diese Erde gekommen, schön, und weiter geht's. Sondern es geht darum, das zu verinnerlichen. Siehe, dein König kommt zu dir. Es geht nicht um eine Information, um eine Sachinformation, um Geschichte. Es gab da mal etwas vor 2000 Jahren, sondern der König kommt zu dir heute, jetzt, hier. Wisst ihr, aber dieser König, er kommt nicht wie ein König oder wie ein Herrscher, so wie wir es vielleicht aus der Geschichte kennen. Ein Herrscher, der dir gesagt hat, was du tun sollst, welchen Glauben du annehmen sollst, welche Steuern du zahlen musst, sondern dieser König, der hier beschrieben wird, er wird dich nicht manipulieren. Wenn wir in die Zeit schauen, wie viel Manipulation erleben wir durch Medien, durch Menschen. Dieser König wird dich nicht manipulieren, das ist ein Statement. Dieser König, der damals gekommen ist und der heute auch wiederkommt, er wird keinen Druck ausüben auf dich und sagen, du musst, du sollst, du hast, du kannst. Was für eine Zusage. Dieser König, der kommt, den wir erwarten, er ist demütig. Das ist völlig unüblich für Könige. Könige protzen eigentlich gerne. Könige stehen oben auf dem Thron und sagen, was gemacht werden muss und wie sie es gerne hätten und dass ihnen gedient wird. Aber er will kommen. Glaubst du das? Glaubst du das, dass das, was vor 2000 Jahren passiert ist, das, was viele hunderte Jahre früher prophetisch gesagt wurde, dass das heute auch noch real ist? Oder ist es nur ein geschichtlicher Fakt? Ich möchte dich ermutigen, lade ihn ein. Lass ihn rein in dein Leben. Erlebe Gott selbst. Er will heute ganz konkret und immer wieder zu dir kommen. Und ich weiß, dass viele von euch, die heute hier sitzen, die können das genauso sagen. Die können das bestätigen. Die sagen, ja, ich kenne ihn. Jesus lebt in mir. Er ist Teil meines Lebens. Er ist Realität. Er ist bei mir angekommen. Ich habe mich für ihn geöffnet. Und weißt du, dann kannst du dich darüber freuen und jubeln. Denn du hast es erfahren und erlebt. Dieser Gott ist lebendig. Und es ist nicht nur ein geschichtlicher Fakt. Und wir haben nicht unsere Zeitrechnung nach vor Christus und nach Christus eingeteilt, sondern dieser Jesus ist lebendig. Und diese gute und frohe und die hoffnungsvolle Botschaft, die sollen wir eben nicht für uns behalten, wenn du es erlebt hast, wenn Jesus in deinem Leben lebendig ist, sondern wir sollen sie eben mitnehmen in unseren Alltag, in unsere Nachbarschaft, in die Gemeinde, in unsere Stadt, in unser Land und als gute Nachricht in diesen Tagen verbreiten. Und wisst ihr, als ich das so vorbereitet habe und mir Gedanken gemacht habe, habe ich gedacht, wie oft hast du das schon gehört? In wie vielen Predigten wurde das schon gesagt? Und dann habe ich mich gefragt, ist das eigentlich nur ein frommer Wunsch, den wir immer wieder hören und sagen? Aber wisst ihr, letzten Endes hängt das von mir und von dir ab. Weil nämlich etwas, was du hörst, ist noch lang keine Tat. Etwas, was du weißt und verstanden hast, ist immer noch nicht eine Aktion. Das heißt, wir können hier sitzen, wir können Sonntag für Sonntag Predigten hören und ich kann vieles verstehen. Und ich kann auch sagen, ja, es ist ganz richtig. Und dann gehe ich aus dieser Tür raus und scheinbar bleibt alles bei mir hier drin. Und kein Mensch kriegt eigentlich etwas mit von dieser Hoffnung, von dieser Liebe, von dieser Gnade, von dieser Erlösung, von Advent, von Weihnachten mit, weil alles bei mir bleibt. Und mein Umfeld kriegt nichts mit. Aber ich weiß und ich kann euch versichern, Weihnachten muss nicht gerettet werden, sondern in der Adventszeit und Weihnachten, das ist die Rettung für mich und für dich und für jeden Menschen. Für Familienangehörige von euch, die noch nicht gläubig sind. Für den Partner. Für Menschen auf dem Arbeitsplatz, für die wir konkret anfangen können zu beten und zu sagen, Jesus, öffne sein Herz. Begegne du ihm ganz konkret in dieser Zeit. Denn wir leben in Zeiten, in denen sich Menschen öffnen, in denen Menschen Sinn suchen, in denen Menschen bereit sind zu sagen, ich kann nicht mehr weiter, ich brauche Hilfe. Und stell dir mal vor, du wärst dieser Mensch. Du wärst diese Person, die sagt, weißt du was? Ich kenne da jemanden, der dir vielleicht helfen könnte oder ziemlich sicher helfen könnte. Soll ich mal für dich beten? Und wenn er es nicht möchte, dann ist es okay. Ist doch gar nicht schlimm. Kostet nichts, tut auch nicht weh. Und du verlierst auch nicht dein Gesicht. Dann weißt du, wer dich ansieht? Das ist dieser Retter und dieser König. Und der sieht dich liebevoll an. So wie du bist. Wir müssen Weihnachten nicht retten. Und Weihnachten muss auch nicht gerettet werden. Es ist die Rettung für mich und für dich und für jeden, der daran glaubt, dass durch dieses Kind in der Krippe, durch diesen allmächtigen Gott, durch den menschgewordenen Gott, der sich als Baby so verletzlich ausgeliefert und hilfsbedürftig gemacht hat, dass durch dieses Kind in der Krippe der Retter der Welt zu uns gekommen ist. In Lukas 1 lesen wir, Gott, vergib uns, weil seine Barmherzigkeit so groß ist. Aus der Höhe kommt das helle Morgenlicht zu uns, der verheißene Retter. Dieses Licht wird allen Menschen leuchten, die in Finsternis und Todesfurcht leben. Es wird uns auf dem Weg des Friedens führen. In Lukas 1, in diesem Lobgesang des Zacharias, wird das umschrieben, womit die Juden überhaupt nicht recht gerechnet haben. Dass nämlich der Messias, der Retter, der hier beschrieben wird mit dem hellen Morgenlicht aus der Höhe, also nach damaligen Verständnis und Vorstellungen aus dem Himmel, aus Gottes Welt zu uns Menschen kommen würde. Die Menschen damals wie heute, die hielten Ausschau nach einem irdischen, nach einem menschlichen Retter. Sie hielten Ausschau nach einer Lösung für ihre Situation, für ihre Probleme. Heute würde man vielleicht sagen, sie sehnten sich nach einem starken Befreier oder nach einem Heerführer, nach einem politischen Friedensbringer, nach einem Anführer oder ähnlich. Das war die Vorstellung der damaligen Menschen. Gott hat aber wesentlich mehr vorgehabt, als was für sie möglich war. Gott wollte nicht nur damals Bethlehem in Jerusalem oder Israel etwas Licht bringen, sondern Gott wollte damals der ganzen Welt dieses Licht bringen. Er möchte es bei dir und bei mir hell machen. Dort, wo es dunkel ist, dort, wo Gottes Licht nötig ist, dort, wo wir eben im Dunkeln herumlaufen und keinen Ausweg finden oder sehen. Und weißt du, Jesus weiß genau, wo du ihn brauchst. Manchmal musst du ihm das gar nicht sagen, sondern du darfst ihm einfach deine Hände hinhalten. Wir sind durch den gerettet, der Frieden und Heil in unser angespanntes oder zerrissenes Leben bringen möchte. Und genau deshalb, weil Jesus sich auf den Weg zu uns gemacht hat, möchten wir uns in der Adventszeit auf ihn ausrichten. Das ist Advent. Dieses Licht soll nicht nur ein paar Menschen oder dem Volk Israel leuchten, sondern eben allen Menschen. Wobei Lukas ganz besonders in seinem Evangelium die Armen, die Ausgegrenzten, die Verstoßenen im Blick hat. Überall dort, wo Gott nicht lebt, dort herrscht die Finsternis. Doch Jesus kommt da hinein, wo die Dunkelheit besonders stark ist, zu denen, die im Schatten leben. Und als ich diese Zahlen gelesen habe, habe ich auch gleichzeitig so ein Newsletter aus einem von einem Journalisten in Israel bekommen, der gesagt hat, er erlebt in diesen Tagen der Krise noch nie eine so große Zugewandtheit zu Gottes Wort. Also das heißt, die Menschen gerade in dieser Krise öffnen sich für die Tora, für Gott, für sein Reden. Die erleben genau das. Dort, wo die Dunkelheit so groß und so stark ist, wo die Menschen im Schatten leben, dort öffnen sie sich für das Licht. Und er hat gesagt, man sieht plötzlich Soldaten, wie sie die Tora halten und die Bibel lesen. Oder wie sie anfangen zu beten, wie sie anfangen, die Psalmen zu lesen, wie sie anfangen zu singen. Und es gibt auch unter diesen Soldaten messianische Juden, die offen Zeugnis sein dürfen in dieser Krise, in diesem Dunkel, in diesem Schatten dessen, was da unten gerade passiert. Und nicht nur das in dieses Dunkel, sondern dieses Licht soll allen Menschen, die in Todesfurcht leben, leuchten, lesen wir in diesem Vers. Und das passiert auf dieser Welt, an so vielen Orten und Stellen gerade oder auch in meinem persönlichen Kleinen, wo ich täglich Todesfurcht habe, wo mich Dinge belasten. Was für eine Zusage in einer Welt, in der wir immer wieder konfrontiert werden mit solchen Nachrichten. Und ich komme zum Ende. Wir Menschen sind in dieser Galaxie, die es hier so gibt, wie ein Staubkorn, wenn man uns als Erde vergleicht. Und wenn man das mal rauszoomen könnte, so wie beim Tablet oder bei sonstigen Sachen, einfach so mal zoomen. Und dennoch hat Gott sich hier zu uns auf unseren Planeten Erde aufgemacht. Und wisst ihr, das aus einem einzigen Grund, nämlich seiner unendlich großen Liebe für uns Menschen. Seine unendliche Liebe für dich, seine unendliche Liebe für mich. Stell dir mal vor, der wäre aus Versehen auf einem anderen Planeten gelandet oder zu einem anderen Stern gegangen. Nein, er hat gesagt, hier zu den Menschen, auf diese Erde möchte ich kommen, weil ich dich so sehr lieb habe. Und ein Prediger sagte einmal, die unendliche Liebe von Jesus hat ihn ins Fleisch, also dass er geboren wurde an Weihnachten, in die Not und in den Tod getrieben, eine unfassbare Liebe. Siehe, dein König kommt zu dir. Er hat sich zu uns aufgemacht, Advent, und er steht vor deinem Herzen und vor meinem und er möchte eingelassen werden. Und nicht, weil Jesus sonst nicht wüsste, wo er hin soll, so nach dem Motto, keine Ahnung, was mache ich hier, sondern weil du in deinem Leben nichts Besseres erleben kannst, als mit Jesus unterwegs zu sein. Weil er dein Leben erfüllen und bereichern möchte. Und davon bin ich fest überzeugt. Heute ist erster Advent und wir sind am Beginn der Adventszeit. Was erwartest du? Was soll und was darf bei dir ankommen in den nächsten Tagen, in den nächsten 4 Wochen? Ich möchte dich ermutigen, daran zu glauben, es zu erwarten und daran festzuhalten, dass seine Liebe zu uns Menschen nicht umsonst ist. Auch nicht, wenn seine Liebe vielleicht scheinbar versagt, wenn du denkst, wo ist denn diese Liebe gerade in meinen Krisen, in meiner Familie, in meiner Arbeit? Warum sehe ich diese Liebe nicht? Weil uns geht es ja nicht allen wunderbar und wir schweben alle auf Wolke 7, nur weil Advent ist. Vielleicht genau das Gegenteil. Vielleicht haben wir noch mehr Krisen, noch mehr Probleme, noch mehr Konflikte. Aber wisst ihr, das scheinbare Versagen ist am Ende der Sieg. Nur wir brauchen die richtige Perspektive darauf. Advent, Ankunft. Jesus kommt wieder in seiner vollen Macht und in seiner Herrlichkeit. Wir haben es in der Textlesung gehört. Und dann wird er eben nicht mehr auf einem Esel kommen, sondern auf einem Ross. Und dann wird es nicht mehr heißen, wo ist euer Gott? Von den ganzen gottlosen Menschen, von den ganzen Menschen, die nicht an Gott glauben, von den Menschen, die sich lächerlich machen über die Menschen, die gläubig sind, die in die Kirche gehen. Wo ist euer Gott? Und dann wird es heißen, in der Offenbarung 1,7, seht, Jesus Christus wird auf den Wolken kommen. Alle Menschen werden ihn sehen, auch die, die ihn ans Kreuz geschlagen haben. Dann werden alle Völker dieser Erde jammern und klagen. Und das wird ganz sicher geschehen, eine Zusage Gottes. Jesus wird wiederkommen, wie gesagt, nicht wie das erste Mal auf einem Esel, sondern dieses Mal in Herrlichkeit, auf einem Ross. Und mit der Adventszeit und mit dem Kind in der Krippe kommen eben auch diese Verheißungen Gottes zu uns. Adventszeit ist eine Ankunftszeit. Es ist eine Zeit, in der ich mich vorbereiten kann, in der ich ihn erwarten möchte. Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Im Gebet, im Lobpreis, mit Liedern, mit Musik, in der Stille, mit Bibellesen, in der Gemeinschaft mit anderen Christen, im Gottesdienst. Ich möchte dich einladen, das zu tun. Alle Jahre wieder, immer wieder. Und wie ich es am Anfang erwähnt habe, mir fällt es manchmal auch immer schwerer, weil ich das Gefühl habe, ich kenne das doch schon alles. Und trotzdem dürfen wir uns auf dieses Fest, auf dieses Ereignis einlassen. Und ich möchte schließen mit einem Zitat des Theologen und Philosophen Kierkegaard, der gesagt hat, wenn alles still ist, geschieht am meisten. Wenn alles still ist, geschieht am meisten. Und damit meine ich keinen Lockdown oder dass du dich jetzt irgendwo einschließen musst. Stille heißt nicht nur, wenn es um mich herum still wird, sondern Stille heißt, wenn ich innerlich zur Ruhe komme und Gott die Chance gebe, zu wirken. Wenn alles still ist, geschieht am meisten. Amen.